Schauer, ab und an heiter bei 9 bis 19 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
MDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Walter Bäumer liest 6 Geschichten der Passion, nacherzählt von Johann Peter Hebel. Judas Ischariot, Reden Jesu an seine Jünger, die Verleugnung des Petrus, die Verurteilung Jesu, die Kreuzigung und das Begräbnis. Der Autor wurde 1860 in Basel geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Er konnte aber das Gymnasium besuchen und mit Unterstützung von Freunden und Gönnern evangelische Theologie studieren. Einige Jahre lang arbeitete er als Haus- und Gymnasiallehrer in Karlsruhe. 1798 wurde er Professor für Dogmatik, Gymnasialdirektor und Mitglied der obersten protestantischen Schulbehörde, 1821 Mitglied des Badischen Landtags. In diesem Jahr verlieh ihm die Universität Heidelberg die Ehrendoktorwürde. Hebel starb 1826 im Badischen Schwetzingen. Seine biblischen Geschichten umfassen 59 aus dem Alten Testament und 64 aus dem Neuen. Er schreibt als Schriftsteller und als Pädagoge und wendet sich damit an die Jugend seiner Zeit, nämlich jene unmittelbar nach der Französischen Revolution, eine Zeit der radikalen Religionskritik und politischer Kämpfe. Sein Anspruch, alltagstaugliche Orientierung zu geben in Krisenzeiten, Vertrauen in Gott und die Schöpfung einzuüben. Hören Sie Walter Bäumer mit der ersten von 6 Geschichten, Judas Ischariot.
Die Priester und Ältesten des Volkes hielten in der Wohnung des hohen Priesters Kaiphas einen Rat, wie sie Jesum mit List in ihre Gewalt bringen könnten. Sie hatten nicht das Herz, ihn öffentlich gefangen zu nehmen. Sie fürchteten Widerstand und Aufruhr. Denn es waren damals viele Freunde und Anhänger Jesu aus Galiläa und dem ganzen Lande in Jerusalem wegen des Festes versammelt. Einige rieten sogar, man solle warten, bis das Fest vorüber wäre. Indessen kam von des Herrn eigenen Jüngern Judas Ischariot und tat ihnen das Anerbieten, er wolle ihn unbeschrien in ihre Hände liefern. Ischariot, der Bösewicht, sprach zu den Priestern: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Die Priester boten ihm ein Schmach- und Sündengeld von 30 Silberlingen an, welches so viel ist als ungefähr 15 Taler. Um das Sündengeld von 30 Silberlingen verkaufte sich Judas zu der schrecklichen Tat, seinen Herrn und Meister zu verraten, und wird schlechten Gewinn davon haben. Aber ist's nicht schon einmal gesagt, wen der böse Geist zu einer schrecklichen Tat verleiten will, den macht er vorher rachsüchtig oder eifersüchtig oder geldbegierig. Nach diesem kehrte der Tückische und Verworfene zu Jesu und seinen anderen Jüngern zurück, als wenn nichts geschehen wäre. Er gab jetzt auf alle ihre Schritte und Worte Acht. An dem Tag, als man pflegte, das Osterlamm zu essen, sprach Jesus zu den Jüngern Petrus und Johannes: Geht hin in die Stadt und bereitet das Osterlamm. Es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folget ihm nach, und wo er hineingeht, da wird euch der Hausherr einen großen, gerüsteten Saal zeigen. Daselbst richtet es für uns zu. Die Jünger fanden es alles so und taten so, wie sie der Herr geheißen hatte. Am Abend kam er mit den übrigen Jüngern, setzte sich und sprach: Mich hat herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich sterbe. Wenn nur einer nicht dabei gewesen wäre. Jesus geriet während der Mahlzeit in eine tiefe Bewegung seiner Seele. Wahrlich, sprach er, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Er kannte seinen Verräter wohl, aber er wollte ihn noch nicht nennen. Er wollte ihn noch schonen und ihm Gelegenheit geben, sein entsetzliches Vorhaben aufzugeben und sich zu bessern. Aber wer einmal im Bösen so weit gegangen ist, wer sich so vom Satan hat verstricken lassen, oh Gott, wie schwer ist es, dass ein solcher Unglückselige wieder besser werde. Die guten Jünger sahen einander voller Schrecken an, ob so etwas möglich sei und wen er wohl meine. Es fragt ihn einer nach dem anderen in dem Bewusstsein seiner Unschuld: Herr, bin ich's? Jeder wünschte von Jesu das tröstliche Wort zu vernehmen, dass er ihm ein solches Verbrechen nie zutrauen könne. Nur den Judas ließ das böse, verratene Gewissen noch nicht zur Sprache kommen. Petrus winkte dem Johannes, der den nächsten Platz neben Jesu hatte, dass er ihn fragte, wer es sei. Da tauchte Jesus einen Bissen ein und sprach, der ist es, dem ich ihn gebe. Er gab ihn seinem Verräter. Da sprach endlich auch der verstockte Sünder in seinem bösen Bewusstsein, Herr, bin ich's? Jesus sprach, du bist's. Es war nichts mehr an ihm zu schonen. Sein Herz war befangen in der Bosheit und Verstockung. Bewahre mich, mein Gott, dass ich nie von deinen Wegen weiche, nie deine leitende Vaterhand verlasse. Die Stiftung des heiligen Abendmahls. Nach dem Genuss des Osterlamms stiftete Jesus ein neues Erinnerungsmahl, das heilige Erinnerungsmahl seines Todes und seiner Liebe bis in den Tod. Zu dem Ende nahm er das Brot, segnete es und brach's, ergab es seinen Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen nahm er auch den Kelch, segnete ihn und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Die Jünger aßen von dem Brot und tranken von dem Wein und befestigten mit Jesu den Bund der Treue und der Liebe bis in den Tod. Das ist das heilige Abendmahl oder Nachtmahl, welches seitdem in allen christlichen Kirchen auf der Erde von den Bekennern Jesu gefeiert wird, dass sie seines Todes und seiner Liebe dabei gedenken und dass sein Leib und Blut mit ihnen vereinigt werde und sie heilige und stärke zum ewigen Leben. Reden Jesu zu seinen Jüngern. Es sprach der Herr zu seinen Jüngern, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Liebet euch untereinander, wie ich euch geliebet habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Petrus fragte ihn, wo er denn hingehe. Der Herr erwiderte ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Petrus sprach, warum soll ich dir nicht folgen können? Ich will mein Leben für dich lassen. Wenn dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Jesus sprach zu ihm, du wolltest dein Leben für mich lassen? Wahrlich, ehe der Hahn kräht, das heißt, ehe der Tag kommt, wirst du mich dreimal verleugnen. Auch mit anderen Worten ermahnte und tröstete er sie und versprach ihnen die Sendung und den Beistand des Heiligen Geistes, wann er nicht mehr bei ihnen sein würde. Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit. Derselbige wird euch in alle Wahrheit leiten. Endlich betete er auch noch für sie und für alle, die durch ihr Wort noch an ihn glauben würden, dass wir eins bleiben mögen in ihm und dass uns Gott eins zu ihm bringen wolle in seine Herrlichkeit, die ihm Gott gegeben hat. Nach diesen Worten ging er mit ihnen in einen Garten, Gethsemane genannt. In dem Garten sprach er zu ihnen, setzet euch hier, ich will dorthin gehen und beten. Doch nahm er mit sich den Petrus, Jakobus und Johannes. Jetzt fing er an zu trauern und zu sagen, meine Seele, sprach er, ist betrübt bis in den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Alsdann ging er noch einige Schritte weiter allein, warf sich in seiner Seelenangst auf die Erde nieder und betete, dass ihn Gott vor den schrecklichen Leiden bewahren wolle, die auf ihn warteten. Mein Vater, so betete er, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu seinen Jüngern zurückkam, wie wenn er Trost bei ihnen suchen wollte, schliefen sie. Da sprach er zu ihnen, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Das Nämliche tat er zum zweiten und zum dritten Male, wie in der Betrübnis und Angst zu geschehen pflegt. Bald ist das geängstete Herz lieber allein und betet, Bald suchte sie wieder Trost und Stärkung bei freundlichen Menschen. Als er zum dritten Male wiederkam und die Jünger schlafend fand, sprach er: »Ach, wollt ihr denn nur schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet werde. Steht auf«, sprach er, »lasst uns gehen. Siehe, mein Verräter ist da.« Als er aber noch redete, kam in den Garten Judas, der Bösewicht, und brachte mit sich eine Schar von Gerichtsdienern und Kriegsknechten mit Fackeln, mit Schwertern und mit Stangen. So ging er zu Jesu hin, grüßte und küsste ihn. »Gegrüßt seist du, Rabbi!« Dieses Zeichen hatte er mit seinen Begleitern verabredet. »Welchen ich küssen werde, der ist's.« Denn sie kannten Jesu nicht, im Dunkeln gar nicht. Es war ein tiefer Schmerz für das fromme, heilige Gemüt Jesu, dass das schöne Zeichen der Freundschaft und der Liebe, Gruß und Kuss, zu einer so schändlichen Treulosigkeit konnte gemissbraucht werden. »Wozu«, sprach er, »bist du gekommen?« »Judas, verratest du des Menschen Sohn mit einem Kuss?« Als aber die Jünger sahen, was aus der Sache werden wollte, der fromme Jesus wurde angegriffen und wie ein Verbrecher gefangen genommen, wollten sie anfänglich Gewalt gegen Gewalt gebrauchen. Petrus griff sogar einen der Kriegsknechte mit gezogenem Schwerte an und verwundete ihn. Nur Jesus blieb ruhig und besonnen in dem bedenklichsten und furchtbarsten Augenblick. Wo der gewöhnliche Mensch nicht mehr weiß, was er tut, gibt Gott Besinnung und Ruhe dem frommen und unschuldigen Herzen. Er sprach zu Petrus: »Stecke dein Schwert in die Scheide, denn wer das Schwert gebraucht, kommt durch das Schwert um. Oder soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?« Denn er wusste, dass Gott den Menschen große Wohltaten durch seinen Tod erweisen wollte. Also ließ er sich willig binden und aus ihrer Mitte hinwegführen. In diesem Augenblick verließen ihn alle Jünger und flohen. Die Verleugnung des Petrus. Jetzt führten sie den Herrn noch in der Nacht vor Kaiphas, den hohen Priester, wo auch schon einige andere Priester und Ratsherren versammelt waren und auf ihn warteten. Sie hielten ein kurzes, vorgängiges Verhör über ihn, dass sie wüssten, wessen sie ihn beschuldigen wollten, und dass sie einig wären in ihrem Urteil, wenn am folgenden Morgen das Gericht über ihn gehalten würde. Sie wurden einig in ihrem Urteil, dass er sterben müsse, weil er bekannt hatte, er sei Christus, der Sohn Gottes. Denn das nannte der hohe Priester mit scheinheiligem Entsetzen eine Gotteslästerung. Aber wer stand unterdessen in dem Vorhof des hohen Priesters unter den Gerichtsdienern und dem Gesinde? Petrus und noch ein Jünger waren Jesu von Ferne wieder nachgefolgt bis in den Vorhof des Palastes, dass sie sehen, wie es ihm ergehen werde. Sie glaubten, es würde sie zumal in der Nacht niemand erkennen. Als sie aber dastanden und sich wärmten bei einem Kohlfeuer und der Schein davon das Angesicht des Petrus erhellte, fasste ihn eine Magd des hohen Priesters ins Auge und erkannte ihn. Sie sprach zu ihm: »Auch du warst mit dem Jesu von Galiläa.« Da überlief den Jünger plötzlich eine Furcht. Er leugnete mit den Worten: »Ich weiß nicht, was du sagst.« Es sprach eine andere Magd, als sie ihn erblickte: »Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth.« Petrus leugnete zum zweiten Mal und schwur: »Ich kenne den Menschen nicht.« Nach einiger Zeit, es ging schon dem Morgen entgegen, sprachen einige der Anwesenden: »Wahrlich, er war auch dabei.« »Ja, es fragte ihn einer von den Gerichtsdienern ins Gesicht: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm stehen?« Da beteuerte Petrus in der Angst zum dritten Mal: »Ich kenne den Menschen nicht.« Bald darauf krähete der Hahn. Unterdessen hatten die Diener Jesum ebenfalls in den Vorhof geführt, dass sie, bis der Tag käme, ihn bewachten. Es geschah unter den ungerechtesten Misshandlungen. Als aber der Hahn krähte, wandte Jesus sich um und schaute den Petrus an. Da gedachte der Jünger an die Worte seines Herrn: »Ehe der Tag kömmt, wirst du mich dreimal verleugnen.« Es ging der arme Jünger mit verhülltem Angesicht hinweg, und beweinte seine Vermessenheit und seinen Fall in bitteren Tränen. Er konnte nicht mehr mit Jesu reden und die Schmerzen seiner Reue vor ihm ausweinen. Aber Jesus kannte seinen Jünger doch. Der Himmlische sieht in das Herz. Der Todestag war angebrochen. Mit dem frühen Morgen versammelte sich der Hohe Rat der Juden. Da sprachen sie das Todesurteil über ihn aus, wie sie in der Nacht es beschlossen hatten. Es war von nichts anderem die Rede. Zwar einer von ihnen, Josef von Arimathea, willigte nicht in ihren Rat. Nikodemus auch nicht, der einst in der Nacht zu Jesu gekommen war. Sie liebten und ehrten ihn, aber sie konnten ihn nimmer retten. Hierauf führten ihn seine Feinde vor den römischen Statthalter oder Landpfleger Pontius Pilatus, dass er das Todesurteil bestätigte und vollziehen ließe. Sie selbst durften es nicht vollziehen. Es zog auch viel zusammengelaufenes Volk mit, wie zu geschehen pflegt. Unter ihnen waren ohne Zweifel Gedungene von den Pharisäern. Die Bosheit und Rachsucht erlaubt sich alle Mittel, dass sie ihre gottlose Absicht erreiche. Pilatus fragte sie: Was habt ihr für eine Klage gegen diesen Menschen? Sie sprachen: Das Volk macht er aufrührerisch und verbietet dem Kaiser, die Schatzung zu geben und sagt, er sei der König. Sie beschuldigten ihn nämlich, als wenn er ein weltlicher König sein und dem Kaiser die Herrschaft über das Land entziehen wollte, die Boshaften. Pilatus verhörte ihn: Bist du der Juden König? Jesus antwortete ihm: Ein König bin ich, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus überzeugte sich bald von der Unschuld des frommen Jesus und gedachte daran, ihn zu retten. Deswegen hörte er es nicht gerne, dass Jesus den Ausdruck gebrauchte, ich bin ein König. Er hätte lieber gehört, ich bin kein König. Aber Jesus sprach, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Pilatus gab den Juden unverhohlen Bescheid, dass er keine Schuld an ihm finde. Aber sie beharrten darauf, dass er sterben müsse. Nach ihrem Gesetz müsse er sterben. Denn sie kannten den Pilatus wohl, dass er kein fester und herzhafter Mann sei. Pilatus schickte Jesum zu Herodes, weil Herodes Fürst von Galiläa war. Damals aber befand er sich in Jerusalem. Herodes verspottete ihn und schickte ihn wieder zurück. Pilatus wendete sich nun an das gemeine Volk, welches sich vor dem Richthaus versammelt hatte. Das Volk hatte ein altes Recht, auf das Osterfest einen von den Gefangenen freizubitten. Damals saß ein Aufrührer und Mörder gefangen mit Namen Barabbas. Pilatus redete das Volk an: Soll ich euch denn Barabbas losgeben oder Jesum? Er hoffte, das Volk würde um Jesum bitten. Aber sie baten um Barabbas. Er fragte sie: Was soll ich denn mit Jesu anfangen? Sie antworteten: Kreuzige ihn. O, wo sind die guten Menschen, die wenige Tage vorher den Einzug Jesu mit Hosianna feierten? Die seinen Einzug mit Hosianna feierten, sind nicht da. Viele sind daheim und trauern und kommen erst am Pfingstfest wieder. Wenn die Rotte der Bösen triumphiert, so trauern die Guten und beten. Pilatus machte noch einen Versuch, das Mitleiden des Volks durch Grausamkeit zu erregen. Er ließ den frommen Jesus geißeln. Nach der Geißelung legten ihm die römischen Kriegsknechte einen Purpurmantel um. Sie flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Sie gaben ihm einen Stab in die Rechte. Sie knieten spottweise vor ihm nieder und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Sie standen wieder auf, nahmen den Stab aus seiner Hand und schlugen damit auf sein Haupt. Als er diese und noch mehr Misshandlungen ausgeduldet hatte, stellte ihn Pilatus mit seinen Striemen, mit seinen Wunden, in seinem Blute wieder vor das Volk. Sehet doch, sprach er, welch ein Mensch. Aber die empörte Rotte beharrte darauf, dass er sollte gekreuzigt werden. Ja, die Priester drohten zuletzt dem Landpfleger mit dem Kaiser. Lässest du diesen los, sprachen sie, so bist du des Kaisers Freund nicht. Da setzte sich endlich Pilatus auf den Richterstuhl und tat den Ausspruch, dass Jesus sollte gekreuzigt werden. Doch wusch er seine Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten. Sehet ihr zu. Also bezeugte der Richter mit eigenem Munde, dass er einen Unschuldigen gerichtet habe. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde, da reute ihn seine schreckliche Tat. Er brachte das Blut und Sündengeld den Priestern wieder. Er sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Aber böse Menschen haben miteinander keine Barmherzigkeit. Sie sprachen: Das geht uns nichts an, das ist deine Sache. Da siehe du zu. Solche Absolution gaben ihm die Priester auf seine Beichte. Damit warf er verzweiflungsvoll das Blutgeld, die 30 Silberlinge, in den Tempel, suchte einen einsamen Ort und erhängte sich. Ein solches Ende nahm der Jünger, der um 30 Silberstücke seinen Herrn mit einem Kuss verraten hatte. Solchen Gewinn brachte ihm sein Frevel. Solchen Gewinn bringt der Frevel. Die Kreuzigung. Eine große Menge Volks, böse und gute, begleitete Jesum zu seiner Kreuzigung. Unter ihnen waren fromme Weiber, die weinten und wehklagten über sein Schicksal. Aber Jesus wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn er dachte abermals an das große Unglück, das bald über Jerusalem kommen musste, und in seinem eigenen Schmerz verlor er das Mitleiden mit dem Fremden nicht. Als sie mit ihm nach Golgatha gekommen waren, dort kreuzigten sie ihn. Sie kreuzigten auch noch zwei Mörder mit ihm, einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken, und spotteten über ihn. Aber der fromme Dulder betete und sprach: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das war das erste Wort, welches Jesus am Kreuze sprach. Viele, die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten das Haupt. Auch die hohen Priester spotteten seiner. Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er Christus, der Sohn Gottes, so steige er herab. Er hat Gott vertraut, der helfe ihm nun. Selbst einer von denen, welche mit ihm gekreuziget waren, war noch imstande, im eigenen entsetzlichen Schmerz der Schmerzen des Unschuldigen zu spotten. Aber der andere sprach zu ihm: Fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du gleiche Strafe leidest? Zwar wir empfangen billig, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes begangen. Hierauf sprach er zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete gerne auf fromme Rede. Er gab dem Bittenden den Trost: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Gegenüber dem Kreuze stand die Mutter Jesu mit einigen Freundinnen. Das war die schmerzvolle Stunde, in welcher sie niemand selig pries. Es stand auch neben ihr Johannes, der Jünger, den Jesus so lieb hatte. Als er seine Mutter und seinen geliebten Jünger erblickte, sprach er zu ihr: Siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger sprach er: Siehe, das ist deine Mutter. Das Wort der Liebe und des Vertrauens verstand des Jüngers frommes Herz. Er nahm die Mutter Jesu von Stunde an zu sich, dass er ihr kindliche Liebe und Pflege beweise. Der Himmel verhüllte sich in schwarze Wolken. Es verbreitete sich eine Finsternis in der ganzen Gegend. Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Augenblick seines höchsten Schmerzes. Aber wenn der Schmerz am höchsten ist, ist seine Auflösung am nächsten. Wenn wir von Gott verlassen scheinen, ist Gott am nächsten bei uns. Jesus sprach: Mich dürstet. Dass er vor seinem Tode sich noch einmal erquickte und auf sein nahes Ende stärkte. Sie gaben ihm Essig zu trinken. Als er den Essig getrunken hatte und das nahe Ende fühlte, rief er mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Vater, rief er, in deine Hände befehl ich meinen Geist. Das war sein letztes Wort. Da waren sie aufgelöst, die Schmerzen des frommen heiligen Dulders. Da neigte er das müde Haupt und starb. Aber nicht umsonst hatte sich der Himmel in furchtbare Wolken verhüllt. Die Erde erbebte, das Felsen zersprangen und die Gräber aufgingen. Ja, der Vorhang im Tempel zerriss, der das Allerheiligste des Tempels bedeckte. Als der Hauptmann der römischen Wache das Erdbeben wahrnahm, sprach er: Wahrlich, er ist ein frommer Mann und Gottes Sohn gewesen. Das Volk aber schlug an seine Brust und kehrte wieder um. Man weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das Begräbnis. Die Kreuzigung des Herrn geschah an einem Freitag. Selbigen Abend brach der Sabbat an des Osterfestes, ein sehr heiliger Tag bei den Juden. Deswegen mussten die Gekreuzigten am nämlichen Tag abgenommen werden. Ehe sie den Leichnam Jesu herabnahmen, stach ihn noch einer der Kriegsknechte mit einem Speere in die Seite. Es floss Blut und Wasser aus der Wunde. Während aber, als die Freunde Jesu bekümmert waren, was dem Leichname des teuren Erblassten noch für eine Unehre widerfahren könnte, kam der reiche und vornehme Ratsherr Josef von Arimathea zu Pilatus und bat ihn, dass er ihm den Leichnam Jesu zum Begräbnis überlassen wolle. Es kam auch Nikodemus. Diese beiden nahmen den entseelten Leichnam und wickelten ihn mit kostbaren Gewürzen in eine feine Leinwand ein. Josef besaß nicht weit von dem Orte, wo der Herr gekreuzigt war, einen Garten. In dem Garten war ein zubereitetes neues Grab, in welchem einst er selbst wollte begraben werden. Es war in einen Felsen eben hineingehauen. In das Grab legten den Leichnam Jesu seine Freunde und wälzten vor die Öffnung einen großen, schweren Stein, als wenn jetzt alles am Ende wäre.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. In der Nacherzählung von Johann Peter Hebel hörten Sie Die Geschichte der Passion, gelesen von Walter Bäumer. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten beginnen wir mit einer neuen Lesereihe in 24 Folgen. Siegfried W. Kernen liest den Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos.
Kultur. Play Jazz.
Es war eine denkwürdige Jazz Baltica in Salzau. Das Motto im Juli 2005: On Drums. Dem Ruf des Festivals folgten damals einige der prominentesten Schlagzeuger der amerikanischen und der europäischen Jazzszene. Roy Haynes, Jack DeJohnette, Brian Blade, Wolfgang Hafner, Trilog Gurtu. Was für ein Spektrum. Von jung bis alt, von innovativ bis traditionell. Brian Blade, damals ein 35-jähriger Drummer mit beeindruckendem Talent, schien im Zusammenspiel mit den Mitgliedern seiner Fellowship-Band und der Musik eins zu werden. Leichtigkeit, Lebendigkeit und spontane Akzentuierung zeichnen sein Spiel aus. Ein Schlagzeuger mit einem ausgeprägten Sinn für die Dynamik von Stücken und Konzertsets. Brian Blade war in den 1990er Jahren im Quartett des Saxophonisten Joshua Redman bekannt geworden und gilt, mittlerweile 53, als der stilprägende Schlagzeuger des heutigen US-Jazz. Er spielte in den Bands von Joni Mitchell und Chick Corea, bis zuletzt auch im langlebigen Quartett des 2023 verstorbenen Saxophonisten Wayne Shorter. Brian Blade stammt aus dem US-Bundesstaat Louisiana, hat schon früh in New Orleans Jazzluft geschnuppert und ging schließlich Mitte der 1990er Jahre nach New York. Sein Projekt Fellowship gründete Brian Blade 1997 zusammen mit dem Pianist John Coward. Beide hatten sich beim Studium in New Orleans kennengelernt. Die Fellowship Band. Sie besteht bis heute, immer mal wieder wechselt die Besetzung. Inzwischen gibt es 7 Alben, das letzte erschien im vergangenen Jahr. Jazz mit Folk-Einflüssen. Bei der Jazz Baltica in Salzau am 2. Juli 2005 hatte Bandleader Brian Blade mit Myron Walden und Melvin Butler, 2 Saxophonisten dabei, am Piano John Coward und am Bass Doug Wise. Zu diesem Jazzkonzert am heutigen Ostermontag herzlich willkommen, sagt Sarah Seidel.